Liebe Freunde, heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster Architekt und Visionär Heiko Wendrich.
Unsere größte Chance, die ich jetzt sehe, ist einfach diese Hochschule. Gera als reine Arbeiterstadt hat in der Zukunft, wo Wissen so wichtig ist, hat es immer schwer gehabt an der Stelle, weil wir einfach von Jena überlagert sind. Und unterdessen, wir haben selber eine Fachhochschule oder mit der dualen Hochschule eine Hochschule, die ein Sondermerkmal hat, was alle anderen Hochschulen eigentlich für sich nicht haben. Und das müssen wir halt nicht nur verstehen, sondern das müssen wir ausnutzen und für diese Stadt zum Vorteil umwandeln.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Wie sieht Gera in den nächsten Jahrzehnten aus? Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus dem demografischen Wandel, nachhaltigem Bauen und der Digitalisierung? Heiko Wendrich teilt mit uns im Podcast seine Visionen und konkreten Ansätze, um Gera als Stadt noch lebenswerter zu machen. Als engagierter Mitgründer des Studentenfördervereins berichtet Heiko über die Arbeit des Vereins und wie er mit dem Verein Studierenden nicht nur finanziell, sondern auch durch Netzwerke und kulturelle Angebote unter die Arme greift. Für mich ein Visionär, von dem wir gern mehr in der Stadt haben können. Freut euch auf spannende Minuten mit Daueroptimist Heiko Wendrich. Auf geht's! Lieber Heiko, schön, dass du im Gera Stadtgeflüster zu Gast bist.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, das war ja, ich sage mal, längst fällig. Ne? Also einer der bekanntesten Architekten dieser Stadt und auch, und da reden wir ja auch noch drüber, der den Studentenförderverein, hast du den eigentlich ins Leben gerufen oder?
Na, ins Leben gerufen schon. Dann war ich lange Zeit Stellvertreter im Vorstand, dann war ich mal zwischendurch Vorstandschef, jetzt bin ich wieder.
Aber eigentlich bist du bist die graue Eminenz des Studentenfördervereins, da kommst du jetzt nicht drum rum. Reden wir aber nachher mal drüber. Lieber Heiko, erzähl mir doch mal, bist du jetzt Urgerscher für alle, die dich jetzt nicht kennen? Na, ich mache da mal so ein bisschen einen Einstieg. Was hast du studiert, was hast du gelernt und wie bist du nach Gera gekommen?
Also ich musste gar nicht nach Gera kommen, weil ich bin in Gera geboren, Familie in der dritten Generation, reine Gersche und in dem Sinne hier verwurzelt, Urgestein.
Wir kennen uns ja gar nicht, also wir kennen uns auch durch die Architektur. Also du hast ja einiges auch gebaut und gemacht und organisiert, aber wir kennen uns auch durch den Sport, ne?
Wir kennen uns auch durch den Sport.
Du warst früher Leistungssportler.
Schwimmen,
ja. Aber du warst kein richtiger Leistungssportler oder warst du ein richtiger?
Naja, ich war ein bisschen faul, muss ich sagen. Ich habe das ja noch sehr lange gemacht. Bin dann sogar noch in der Hochschulmeisterschaft mitgeschwommen gegen die Weltmeister. Und in der Zeit, wo die sich warm geschwommen haben, bin ich immer duschen gegangen.
Aber du weißt du, dass der amtierende Oberbürgermeister Leistungssportler war?
Ja, ja, ja.
Die 100 Freistil ist der tatsächlich 54 geschwommen. Da hat er einen Podcast erzählt.
Das ist natürlich beeindruckend. Also ich kann da für mich sagen, ich war ein reiner Brustschwimmer. Und in dem Sinne auch immer notwendig, gerade im Hochschulsport, weil es keine Brustschwimmer gab. Wenn es einen besseren gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich rausgeflogen, aber so durfte ich da auch immer mitschwimmen.
BSG Wismut Gera?
BSG Wismut Gera.
Wer war dein Trainer damals?
Na, die Frau Otto.
Ah, okay.
Und dann war noch, na gut, der Strich, sowieso als
Dietrich,
ganz kleiner.
Dietrich. Der hat sie, glaube ich, alle gehabt.
Genau. Und dann war noch der Herr Zeidler.
Der war auch dein Trainer?
Der war auch mein Trainer.
Das gibt's doch gar nicht.
Vermutlich hatte der mehrere Trainingsgruppen. Na gut, wir sind nicht derselbe Jahrgang.
Der ist fremdgegangen. Ich meine, der hatte uns wirklich aktiv über bestimmt, also ab der dritten Klasse bis zum Wasserball, also 10. Klasse, hat er uns trainiert. Wollen wir mal über die alten Kamellen nicht reden. Also Leistungssportler, wo warst du in der Schule?
5. Georgi Dimitrov, unterm Haus.
War unterm Haus, ne?
Jawohl.
Aber du warst nicht an der 18. POS-Sportschule?
Nein, da war ich nicht.
Okay. Und dann hast du studiert?
Na, dann wollte ich noch übers heute Zabel-Gymnasium und dann Berufsschule mit Abitur. Und dann habe ich an der heute Bauhaus-Universität studiert. Städtebau und Architektur.
Bauhaus-Universität in Weimar.
Genau.
Weimar ist ja überall dann Bauingenieur und die ganzen...
Bauingenieur, Architektur, ja, das ist so die Hauptsache. Heute gibt es da viel mehr als zu meinen Zeiten.
Aber da warst du ja schon zu DDR-Zeiten Architekt.
Na, da bin ich genau fertig geworden. In der Wende.
Ach so.
bin ich 89 fertig geworden.
Und dann gleich selbstständig gemacht, oder?
Nee, das geht ja nicht als Architekt. Du musst erst 3 Jahre irgendwo mitgearbeitet haben, ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt haben und dann...
Wo warst du da vorher?
Ich war erst bei der LBG Langenberg. Dann war ich bei der Frau Melzer im Landschaftsarchitekturbüro. Das kam aus der LBG Langenberg heraus. Dann bin ich bei Insumma Gera gewesen. Das war ein Nürnberger Ableger. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also 94 selbstständig gemacht.
Was war so ein bisschen der Grund für deine Selbstständigkeit? Hast du da irgendwie, wenn du heute Resümee ziehst?
Ich wollte einfach selbstständig sein. Ich wollte keinen Chef haben, obwohl ich sicher mit den bis dato agierenden Chefs gut ausgekommen bin, aber ich wollte dann auch Chef sein. Und wenn ich die ersten Jahre erstmal nur Chef von mir selber war, also Putzfrau und Chef, alles in einem.
Also mit deiner Frau, hast du da gestartet oder?
Ja, da ist dann ein bisschen Familiendrama gewesen, das ist dann nicht gestartet so. Also ich bin da alleine.
Du hast alleine angefangen, wann war das?
1994.
Das war aber eine Zeit, warte mal, lass mich überlegen, 94, war das eine Hochkonjunkturzeit für euch im Baubetrieb?
Ja, es waren sehr viele Planungsaufträge da.
Die Sonder-AFA fiel doch 95, ich glaube 96 fiel die doch weg, oder?
Nee, da war noch vermutlich, also ich habe da auch wirklich alles gemacht. Wir haben sehr viel in Leipzig gebaut, ganze Siedlungen mit, will jetzt nicht vermessen sein, aber so um die 100 Häuser hatte da jede Siedlung schnell mal mit Straßen. Das haben wir alles gemacht mit Bebauungsplan, Komplettleistung. Mhm. Aber da waren wir dann auch schon 2-3 Leute. Heute sind wir 10 Mann, machen auch fast alle Felder.
Also was macht ihr genau? Also du heißt ja jetzt nicht Heiko Wendrich Architekturbüro, sondern deine Firma ABW Planungsgesellschaft. Was macht ihr genau?
Also da muss ich erstmal richtigstellen. Früher hieß ich wirklich Architekturbüro Wendrich. Unterdessen heißen wir ABW Planungs GmbH. Das ist nicht mehr meine Firma, sondern es sind 3 Firmeninhaber. Das ist jetzt einfach der Sprung, um die nächste Generation in die Verantwortung zu nehmen, damit ich auch irgendwann mal das Lager verlassen kann und dann die Firma nicht abrupt entweder zu ist oder alles Wissen weg ist, sondern es gibt jetzt einen neuen Geschäftsführer, den Christian Wolf.
Kommt der auch, ist der Christian einer der Söhne von Architekturbüro Wolf?
Ja.
Ah, okay.
Genau. Und der hat das jetzt übernommen. Mhm. Und ich bin jetzt mehr in dem Teil, wo ich mich zunehmend rausnehmen werde.
Ist Architektur auch sowas wie, ich sag mal, in der Übergabe, kann jeder Architekt sich selbstständig machen oder gibt es da auch so ein, wie so ein Bereich bei den Ärzten auch, du übergibst jetzt oder übernimmst dann oder beim Notar. Ist das beim Architekt auch so?
Das ist eigentlich beim Architekt auch so. Na gut, selbstständig machen sich ja jeder, aber nicht jeder kann eine sogenannte Vorlageberechtigung haben.
Was ist das, Vorlageberechtigung?
Na, dass ich überhaupt was zum Amt schaffen kann.
So, als Architekt?
Als Architekt. So, dasselbe haben die Ingenieure auch. Ja, also dort gibt es Einschränkungen, die sicher nicht unberechtigt sind, damit auch die Ämter nicht überfordert werden mit Sachen, die dann eingereicht werden, die dann
falsch sind.
Ich meine, es gibt da immer noch vielfach unterschiedliche Auffassungen zwischen Planer und Prüfamt, was einzureichen ist, was notwendig ist und was nicht. Aber das ist natürlich so im Prozess zwischen dem, der es macht und der Verwaltung, die es prüft, dass es da immer mal unterschiedliche Auffassungen gibt, aber das hält sich in Grenzen, denn man sieht ja doch am gemeinsamen Strang dort an der Stelle.
Also es ist auch genauso wie bei den Fahrschulen jetzt, das Einwohnermeldeamt, die Führerscheinstelle, die Prüforganisation DEKRA, alles muss ja eigentlich ein bisschen eine Einheit sein und alles ein bisschen abgestimmt sein miteinander, dass es funktioniert. Wer gehört da bei dir dazu? Also wen würdest du in diese Runde mitzählen? Das Bauamt in jedem Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Kommune an sich, die ist hier erstmal für das Fortschreiben der Entwicklung wichtig. So eine Kommune, die muss ja an sich glauben. Wenn die Kommune schon abwinkt, dann können wir uns anstrengen, wie wir wollen. So, und da ist in zunehmendem Maße in Gera jetzt so ein bisschen Aufwind zu spüren.
Es ist positiv? Also ja,
Ich schätze das positiv ein, schön, dass die Verwaltung jetzt den Willen hat, wir bringen es nach vorn.
Das finde ich gut. Das heißt also für alle Investoren, die vielleicht hier zuhören, sagen, Mensch, Gera wäre für mich jetzt, aber ich bin mir nicht sicher und so. Aber Bauamt ist...
Also ich kann hier jetzt etwas als Planer etwas weiter blicken oder sagen wir mal so, ich bin zumindest in einer besseren Lage.
Das einzuschätzen.
Und ich denke mal, in Gera in 5, 6, vielleicht 10 Jahren sind wir deutlich am ansteigenden Ast. Also ich bin da sehr positiv. Von dem, was ich weiß, da ist nicht immer gesichert, dass das, was wir heute wissen, auch die Realität wird. Aber das, was im Hintergrund sich so tut, da kann man eigentlich nur sagen, wir Wir haben es geschafft aus der Talsohle raus. Und jetzt, wenn alle an der richtigen Stelle mit anpacken, dann haben wir keine schlechte Zukunft vor uns.
Das gefällt mir richtig gut. Das ist mal eine richtig positive Nachricht.
Das sehe ich so als Planer.
Ja gut, aber wenn du es nicht so siehst, wenn du als Planer jetzt sagst, die nächsten 10, 15 Jahre um Himmels Willen.
Was könnte da alles passieren? Ja, und da muss ich sagen, da hat Gera keine schlechten Karten. Also nicht nur dran glauben, sondern wichtig ist machen. Und das müssen jeder Einzelne für sich, jeder Bürger und das muss die Verwaltung und das muss hoffentlich auch der Stadtrat machen, dass die alle sagen, so, einmal hoch, wir haben gute Chancen, wir müssen sie nur nutzen.
Wo siehst du jetzt die Chancen auch, also die auch jetzt schon sozusagen in die Bewegung kommen? Also
unsere größte Chance, die ich jetzt sehe, ist einfach diese Hochschule. Gera als reine Arbeiterstadt hat in der Zukunft, wo Wissen so wichtig ist, hat es immer schwer gehabt an der Stelle, weil wir einfach von Jena überlagert sind. Und unterdessen, wir haben selber eine Fachhochschule oder mit der dualen Hochschule eine Hochschule, die ein Sondermerkmal hat, was alle anderen Hochschulen eigentlich für sich nicht haben. Und das müssen wir halt nicht nur verstehen, sondern das müssen wir ausnutzen und für diese Stadt zum Vorteil umwandeln. Ja, und wir haben natürlich mit der zweiten Hochschule, mit der Gesundheitshochschule, die unterdessen sich ein bisschen umformiert hat, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber haben wir natürlich auch einen Bereich, der für die Zukunft enorm wichtig ist. Gesundheit ist ja in der Gesellschaft das Primat überhaupt. Wir werden immer älter. Wie wollen wir das lösen? Und wir haben jetzt hier die klugen Köpfe an der SRH Gesundheitshochschule, die sich genau um dieses Thema kümmern.
Sag mir mal, warum du dich so massiv seit Jahren für den Studentenförderverein einsetzt. Was treibt dich da an?
Was treibt mich an? Die Erfahrung mit Weimar. Ich habe ja in Weimar studiert und in Weimar waren alle diese kleinen Tätigkeiten, ob es der Briefträger war, ob es die Verkäuferin war, ob es die in der Kneipe, die hinterm Dresden, das waren alles Studenten, das waren alles junge Leute. Und wenn du nach Gera gekommen bist, waren das alles ältere Leute. Das wurde jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich immer älter und älter und älter. Da kam für mich die Logik, Alte, ich will da niemanden zu nahe treten, Senioren haben wir genug. Wir brauchen junge Leute, damit diese Stadt an diese Entwicklung, die in der gesamten Gesellschaft ist, wieder angebunden ist. Mhm. Und daher kommt auch viel mein Optimismus. Wir werden wieder jünger. Auch statistisch. Es kommen immer mehr junge Leute und jetzt müssen wir natürlich als die hier wohnen, als die Bürger, als die Stadt, wir müssen den jungen Leuten ein Zuhause bieten. Wir haben jetzt die Chance, dass der eine oder andere hier hängen bleibt. Man muss sich das jetzt vorstellen, wir haben jetzt an unseren Hochschulen, an der dualen Hochschule nur 1000 Studenten. Nur nicht, sondern überhaupt um die 1000 Studenten. Das sind 50 Klassen A 20 Schüler. Das sind zwei Schulen. Da schicken fremde Leute aus fremden Städten ihre Jugendlichen zu uns in diese Stadt zur Ausbildung. Das ist doch ein Lob. Mehr geht doch gar nicht. Ja. Und die sind zufrieden. Und ich habe ja viel mit denen zu tun. Die sind gerne hier. Die fühlen sich wohl. Und da wünsche ich mir natürlich, dass das noch mehr Menschen in Gera verstehen, damit auch das nicht nur auf wenigen Schultern liegt, sondern das muss eine Willkommenskultur sein, weil die sind wichtig, die jungen Leute, die den Geist haben zum Studieren, das werden in Zukunft mal die Führer sein, wobei man ja als Führer nicht sagen darf, aber die Vorreiter sein bei aller Entwicklung.
Sag mir nochmal ganz kurz, ich erinnere mich, ich war ja auch mal mit im Studentenförderverein.
Du bist auch noch im
Studentenförderverein. Ja, bin ja noch, aber ich sag mal, als ich damals eingetreten bin, weil ich das natürlich genauso gut finde, klar, Fahrschule ist eine logische Konsequenz, junge Leute, aber da waren dann, glaube ich, 320 Studenten oder so. Und wie viel sind es jetzt genau?
Naja, an den Hochschulen eingetragen. Man muss ja da differieren zwischen denen, die wirklich da sind. Die kann ich nicht genau ausmachen, aber ich frage zumindest immer an den Hochschulen ab, wie viele eingetragen sind, weil das ist relativ genau ausmachbar. Es sind jetzt so um die 2500 junge Menschen an unseren Hochschulen eingetragen. Die sind nicht alle da. Wie gesagt, das ist ja ein bisschen das Problem, dass heutzutage auch Fernstudium und Blockstudium und die duale Hochschule hat wieder ganz andere Zyklen, indem die sagen, es immer, die Studenten sind immer ein Vierteljahr da, ein Vierteljahr nicht da, wieder ein Vierteljahr da. So geht es durch das ganze Studium hindurch. Aber wenn wir das begreifen, was wir für zwei Besonderheiten haben, wo keine andere Stadt mit kann, dann müssen wir darauf unseren neuen Weg auslegen. Wir haben, wie gesagt, mit der dualen Hochschule eine Hochschule, die hat gegenüber allen anderen Hochschulen drei Vorteile. Der erste ist natürlich diese ganz enge Verzahnung zwischen Praxis und Theorie. Die kann keine Universität machen. Das zweite ist, dass die Hochschule wirklich auf Gleichstellung guckt, weil einfach jeder dort studieren kann, unabhängig, wie das Elternhaus oder die Familie ausgestattet ist finanziell. Denn ich kriege ja in der Hochschule so circa 1.000 Euro Studiengeld von meinem Ausbildungsbetrieb. Zuzüglich könnte ich dann auch noch BAföG oder sowas kriegen. Also das heißt, bin unabhängig als Student. Ich muss nicht meinen Eltern auf der Tasche liegen. Und das dritte ist natürlich an der dualen Hochschule, das ist ein familiärer Betrieb. Das ist kein Massenbetrieb. Das sind kleine Gruppen. Da ist auch sicher, dass ich gut durchkomme und dann nicht irgendwo eine Nummer bin, wie an einer großen Universität. Ich habe den Professor nie gesehen, der bei mir Unterricht gemacht hat.
Für alle die jetzt nicht so richtig wissen, also Ortseingang, Hochschulstadt Gera und so weiter. Da gab es ja auch viele, die uns belächelt haben. Ja, Hochschulstadt Gera, ist nichts los und so. Was kann man eigentlich in Gera studieren?
Also in Gera kann man neben den ganzen Gesundheits- und Therapiewissenschaften an der SRH, ich rede jetzt mal mehr von der dualen Hochschule, weil bei dem anderen, wie gesagt, die sind gerade in Umformierung, da blicke ich auch nicht so richtig durch. Da ist nur, dass dort das Vorwiegende ist, Psychologie kann man an der SRH studieren und an der dualen, die haben also drei, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, drei Studienrichtungen. Das ist also Wirtschaft, BWL, das ist Soziales mit verschiedenen Sozialrichtungen, also ich denke mal in Richtung dieser Streetworker und Betreuer. Und dann habe ich natürlich einen ganz großen Fachbereich, der dann wirklich Industrie ist mit Elektronik, Elektrotechnik. Da ist auch Wohnungswesen dabei, Logistik, also und Informatik. Also vor allen Dingen Informatik, Elektronik, Elektrotechnik. Das sind hier in Gera die führenden Zweige der Ausbildung. Da ist Gera unheimlich stark, auch gegenüber allen anderen Hochschulen hier in Thüringen und gegenüber vergleichbaren Hochschulen in den benachbarten Bundesländern. Also die Studenten beweisen eigentlich mit der Vielzahl der Erstsemester, die hierher kommen, dass die Hochschule gut ist. Sonst würden die nicht kommen, denn die haben ja überall die Möglichkeit, unterdessen das zu studieren.
Also wenn ich jetzt Richtung Langberg fahre und bin bei Rieger gegenüber, dort diese Hochschule, die bauen ja ein komplett neues Komplex. Also was bauen die dahin?
Die bauen eigentlich noch ein Forschungs- und Laborgebäude dahin. Neben das sogenannte Schloss Tinz erweitern also diesen Komplex. Ich schätze jetzt mal, das sieht fast aus, wie dass das ein Drittel größer wird. Aber das ist eben auch ein Zeichen, weil die so stark wachsen. Also die haben eben in den zwei Hochschulen in Gera 800 Erstsemester jetzt über Jahre. Das ist natürlich unheimlich. Da kommen 800 neue Leute wieder zu uns. In eine Stadt, die eigentlich geprägt ist davon, dass viele weggehen und dass vor allen Dingen viele junge Leute weggehen. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube, dass irgendwann sich das umdreht und ich sage, du musst nach Gera gehen, da ist es toll. Die jungen Leute vor allen Dingen, dass die jetzt anders, also es gibt jetzt schon Tendenzen, Baugrad wieder für junge Leute, die woanders studiert haben, in Berlin waren und jetzt gesagt haben, nee, geh wieder nach Hause, hier ist schön.
Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, wenn ich jetzt hier vorne am Südbahnhof bin. Das sollte ja mal ein Studentenwohnheim werden, aber das ist seit gefühlt Monaten passiert da nichts mehr.
Ja, also sagen kann ich nichts, weil ich eigentlich alles auch nur über zweite, dritte weiß. Also das alles wahrscheinlich den Bach runtergegangen. Der Investor, weiß ich nicht, ob der pleite ist oder nicht. Ich will jetzt hier nichts Böses sagen, aber es sieht so aus, als dass diese Investition nicht nur stillsteht, sondern nicht fortgeführt wird. Das ist eigentlich für uns schade, weil das wäre jetzt noch ein Standbein, um noch mehr junge Leute nach Gera zu holen. Denn das ist direkt am Bahnhof. Dort könnte man ja auch mit Jena Studenten reden, um zu sagen, Mensch, ihr kriegt in Jena keine Wohnung. Ihr habt aber den Zug zwischen Gera und Jena kostenfrei. Und ob ihr mit der Straßenbahn von Lobeda ins Stadtzentrum fahrt oder mit dem Zug von Gera, das ist theoretisch nur 10 Minuten länger. Vor Jahren habe ich immer noch diesen Ausspruch bemüht, warum sollte in Jena Student nach Gera gehen? Nicht los ist auch schon in Stadtroda. So, unterdessen haben ja auch viel diese Festivals organisiert in Gera, dieses Studentensommerfestival, wo wir auch ein großes Plakat haben. Nicht los ist unterdessen woanders. Die sind nicht mehr hier.
Wie viele Studenten würde denn Gera deiner Meinung nach vertragen? Also wenn man sagt, okay, komm, mach mal.
Da gucke ich dich wieder an. Das war eigentlich, ich habe mich dieser Idee, diesem Wort gerne angeschlossen. Ja, wir müssen doch eine Zahl haben, dann nehmen wir doch mal an 5.000. Und ich finde, 5% der Bevölkerung, Studenten, das kann jede Stadt vertragen, vor allen Dingen große Städte wie wir. Und ich sehe Gera jetzt nicht als kleine Stadt. Man könnte natürlich sagen, wir sind kleinste Großstadt und das größte Dorf Deutschlands. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns in diesem Raum. Aber es ist halt wichtig, dass wir gerade diese kulturtragende Schicht, junge Menschen, die sprühen vor Energie, die Wissen an sich bringen wollen, dass wir die für unsere Stadt interessieren.
Ja, es ist natürlich eine positive Ausstrahlung und ich finde das auch wichtig. Gemeckert wird ja genug. Wie siehst du das?
Ja, das ist halt leider ein bisschen das Problem unserer Stadt, dass die Bürger...
Tief im Herzen sind die nicht so drauf.
Nein, aber nach außen wird immer unsere Stadt, vor allen Dingen auch von den eigenen Bürgern, vielfach schlecht gesehen oder schlecht gemacht. In Jena würde niemand was zur Universität Schlechtes sagen. Wenn in Gera, habe ich zumindest immer mal gehört, wenn in Gera eben die neue Hochschule, die sich ja erstmal entwickeln muss, ja, wir gehen in der Hochschule, sondern nach Jena gehen, wir haben gar keine Hochschule hier. Nein, wir müssen eben dort auch an der Stelle mal sagen, wir werden keine Universitätsstadt werden. Das kann nicht jede Stadt Universitätsstadt sein. Wir werden also auch nicht 25% aller jungen Leute zum Studieren haben. Jede Stadt muss seinen eigenen Weg finden. Und ich denke, wir haben mit diesen zwei Hochschulen eine wunderbare Chance, einen völlig eigenen Weg, den keine andere Stadt mitmachen kann, gefunden. Und jetzt müssen wir diesen Weg halt nur weiterbringen. Und da kann man halt auch stolz sein auf so eine Entwicklung. Wir werden 400 Jahre Hochschulentwicklung, die Jena hat, oder vielleicht sind es auch 500 Jahre, die werden wir nicht aufholen, die können wir gar nicht aufholen und das ist auch nicht notwendig. Wir haben zwei junge Hochschulen und wir haben aber hier auch eine Stadt, die wahnsinnig viele Chancen hat, weil einfach noch gar nicht so viel wie in anderen Städten, wo schon viel Entwicklung durch ist, wo vieles schon erfunden ist. Wir haben diese Chancen noch, weil einfach wir die letzten 30 Jahre naja, ein bisschen weniger Entwicklung hatten. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, das müssen wir heute nicht sagen. Da muss sich jeder selber mal fragen, wieso das so war und ist. Aber die Chance haben wir noch vor uns, die andere Städte schon hatten. Manche haben sie genutzt, manche haben sie nicht genutzt. Ich denke, wir werden diese Chancen in Zukunft besser nutzen können, weil wir besser mit uns selber umgehen können. Weil wir unterdessen auch, wie gesagt, wir müssen die Leute mitnehmen. Die Leute müssen auch wissen, wir haben die und die Einrichtungen, wie eben die Hochschulen oder wie das Krankenhaus oder so. Unabhängig, dass da immer mal irgendwo natürlich was passiert, für das niemand was kann und was trotzdem schnell durch die Medien geht. Viel schlimmer finde ich, dass natürlich von außen auch diese medialen Aufnahmen immer wieder verfestigt werden. Ja. Es kommen hier irgendwelche Journalisten mit festgefassten Auffassungen hierher. Wir machen einen Bericht über Gera und der muss doch schlecht sein. Da bin ich strikt dagegen und da würde ich jeden unterstützen, der hier kämpft und sagt, wir zeigen doch mal unsere schönen Ecken. Ich kann noch nach München fahren im November bei Regen unter einer Brücke, finde ich bestimmt 10 Obdachlose und wenn ich die interviewe, ist München genauso schlecht wie Gera.
Genau.
Aber wenn wir sagen, wir kommen mal an einem schönen Tag nach Gera und gehen in die Buga und interviewen einfach mal ein paar Studenten, gehen mal an die Hochschulen. Warum fragt niemand mal den Präsidenten der dualen Hochschule, der ist so stolz auf seine Hochschule. Da kann man doch mal hingehen, auch als externer Journalist und sagen, stell mir doch mal deine Hochschule vor. Wir wollen mal sehen, dass Gera nicht immer nur nach unten gezogen wird, sondern dass es da ganz massiv nach oben geht.
Wobei man ja auch immer sagen muss, ich wüsste jetzt gar nicht, was uns da nach unten zieht. Warum man das immer alles so schlecht reden muss. In einer Demokratie muss man halt auch vieles aushalten, oder?
Also ist auch meine Meinung. Und deshalb ist es ja so unfair, dass irgendjemand von außen kommt mit der vorgefassten Meinung, wir machen jetzt einen Bericht über Gera, der schlecht ist. Jede Stadt hat irgendwo einen Hinkefuß. Und wir haben vielleicht einen Hinkefuß mehr wie eine Stadt, die wirklich positiv im Licht steht. Aber wir haben nicht alles schlecht. Bei uns gibt es auch so viele positive Sachen. Wenn ich nur unser Theater sehe, und das beneiden die uns in Jena schon lange. Und da gibt es viel mehr, über das man reden könnte. Würde ich heute gar nicht so weit treiben, aber das könnte man immer noch mal anschieben, um zu sagen, Mensch, Gersche, schreibt doch mal auf, was euch gefällt, was euch an unserer Stadt bindet. Aber vielleicht muss man das auch so sehen und muss vielleicht erst mal weggehen, um zu sagen, Mensch, zu Hause, das und das ist schön.
Also ich habe die Erfahrung immer, dass je weiter weg du kommst, auch die Schüler, die jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, aus Hamburg, aus München, aus Frankfurt kommen, die empfinden, soweit sie das einschätzen können in den wenigen Tagen der Führerscheinausbildung, empfinden Gera nicht als schlechte Stadt.
Ich spiele ja nur mit einigen von den Studenten auch Volleyball. Wir haben ja den Hochschulsport Volleyball jetzt übernommen. Und da kriege ich auch positive Feedbacks, wo man manchmal sagt, Mensch, wo kommst denn du her, dass du alles nur so positiv siehst? Du musst ja ganz andere Lebenserfahrungen haben. Da gibt es sicher natürlich auch welche, die sagen, hier ist nichts los. Klar, wir können uns nicht mit Berlin vergleichen. Aber ich hatte selber mal eine
Austausch. Willst du allen Ernstes Verhältnis, Berliner Verhältnisse?
Nee, ich wollte was anderes sagen. Ich habe ja für ein Jahr, oder nicht ich, wir hatten in der Familie für ein Jahr eine mexikanische Austauschstudentin aus Mexico City. 10 oder 20 Millionen Stadt, wer zählt das schon dort? Und die hat sich so wohl gefühlt in dem Gera. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen die Bedenken, Mensch, die kommt aus so einer Riesenstadt, aus so einer Megacity. Und irgendwann sagte die mal zu mir, Mensch, Heiko, weißt du, das ist so schön hier, weil hier gibt's nur 2 oder 3 Diskotheken. Da gab es noch 2 oder 3. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so viel gibt, aber die gingen halt alle 2 Tage in irgendeine Diskothek. Und die sagte, und ich treffe da wenigsten Leute. In Mexico City gibt es vielleicht 1500 Diskotheken. Kannst sowieso nicht in alle gehen. Und zum Schluss bist du ganz allein dort, hast gehen getroffen. In Gera kann dir das nicht passieren. Wenn du sagst, du gehst mal alleine, gehst abends mal, dann nicht unbedingt auf den Marktplatz außerhalb des Weihnachtsmarktes, aber du gehst dahin und du triffst jemanden. Unabhängig, ob du den jetzt vorneweg beabsichtigt hast zu treffen oder nicht. Und das ist eigentlich das Schöne in unserer Stadt. Wir sind noch so familiär. Noch so, du gehst eben irgendwo hin und weißt genau, naja, ich bleib da nicht lange alleine, da kommt schon irgendeiner.
Jetzt haben wir eigentlich von der Architektur, von der Planung sind wir auf die Stelle, aber irgendwie passt es ja trotzdem zusammen. Ich hatte es schon befürchtet, dass du sehr viel zu dem Thema Studentenförderung und Studenten erzählst. Ich will aber noch mal ganz kurz eine Brücke schlagen zu dieser Übergabe. Also es gibt ja viele Unternehmer, die so wie du auch in den 90ern angefangen hat. Was sind die Schwierigkeiten, die du jetzt spürst oder wo man sagen muss, da muss man vielleicht auch ein bisschen aus deiner Erfahrung drauf achten, wenn man sein Unternehmen übergibt?
Ja, das Wichtigste ist loslassen können. Das ist das, was ich mir vornehme und wo ich auch bisher von allen Seiten gehört habe, dass man mir das gar nicht zugetraut hätte, dass ich loslassen kann, dass ich immer versuche reinzugaggern oder so. Genau das habe ich mir vorgenommen und genau das hoffe ich mal, dass es auch so rüberkommt. Ist auch das, was ich jetzt mache. Ich bin ins zweite Glied gegangen und der, der jetzt diese Firma leitet, den unterstütze ich. Und wenn der einen anderen Weg einschlägt, wie ich vielleicht das gemacht hätte, dann unterstütze ich ihn trotzdem. Und da versuche ich ihn auch nicht davon irgendwo abzubringen, sondern das ist die nächste Generation. Die müssen vermutlich auch, ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht zu weit vorbreche, die müssen ihre Fehler selber machen. Die müssen die Richtung der Firma neu ausrichten. Es kann natürlich sein, dass man sagt, naja, es ist gar nicht so viel neu auszurichten. Aber da gibt es dort und da immer mal einen Punkt, wo man mal aneckt. Und das vor denen kann man niemanden bewahren. Die nächste Generation muss ihre Fehler selber machen. Ich hoffe mal, dass mir das gelungen ist. Ich bin eigentlich immer derjenige gewesen, der gesagt hat, wir brauchen wieder junge Leute, auch heute wieder. Wie gesagt, wir sind ja relativ viele, aber auch heute, wir suchen gerade wieder junge Leute. Die nächste Generation, die das dann wieder fortführt. Also
was müssen die können, wenn die zu dir kommen?
Die müssen eigentlich Abitur haben. Und die würden mir sogar als Werkstudenten an die duale Hochschule, leider gibt es in Gera nicht die Ausbildung Bauwesen, die würden mir nach Glauchau schicken, dann kriegen die jeden Monat ihr Geld. Also die müssen von der Familie nicht unterstützt werden, weil das würden wir als Betrieb machen. Und die müssen natürlich ein bisschen affin sein, Bauwesen. Also wenn ich halt gern mit Medizin was mache, dann ist sicher das Architekturbüro oder wie wir jetzt heißen, das Planungsbüro falsch. Wenn ich aber gerne was mit Mathe mache, wenn ich auch gerne zu gut Deutsch das Liebesleben der Pflastersteine kennenlernen möchte, dann bist du bei uns richtig. Also wir sind halt ein Team, das ist aufgestellt mit mehreren Generationen und wir würden uns wünschen, dass da eine oder andere vielleicht aus Gera, wir bieten da immer an, Praktikumsplätze bei uns zu machen, um erstmal reinzuschnuppern. Da sind auch schon ein paar da gewesen, die gesagt haben, Mensch, wir können uns das vorstellen. Die wollten dann zwar meistens Architektur, das gibt es nicht in einer dualen Ausbildung, da muss ich an die Hochschule gehen und meistens sind die dann natürlich weg. So, was heißt natürlich, ist nicht natürlich, da will ich ja hin, dass das natürlich ist, dass die wieder nach Hause kommen. Wenn wir jemanden finden, der gerne was mit Bau macht, mit Architektur, der gerne gestaltet, der gerne mit Menschen arbeitet, weil Architektur ist mit Menschen arbeiten, du hast es mit so vielen Leuten zu tun. Du sitzt also nicht nur am Schreibtisch, sondern du greifst in Lebensgeschichten ein. Weil derjenige, der ein Haus baut, ja mit seinem ganzen Leben zu dir kommt und sagt, jetzt mach mal aus meinem Leben Haus.
Und Familie.
Und Familie, ja, wir haben da teilweise während des Baus, weil man ja nun auch nicht in einem halben Jahr baut, da erlebt, dass wir schon 2-mal das Haus dann erweitern mussten, weil es zu lange gedauert hat mit dem Bau, war dann immer ein Zimmer zu wenig.
Und die Kinder dazugekommen sind. Ja. Was sind denn so deine, in 30 Jahren, hast du da so Lieblingsprojekte in Gera, die man kennt, die ihr geleitet habt?
gehabt. Eigentlich das Bekannteste, das ist der Kletterturm in Ronneburg, der Buga-Kletterturm. Da haben wir den Wettbewerb gewonnen und der steht natürlich wie so ein Denkmal für uns. Und was wir jetzt gerade machen, das ist auch ein sehr schönes Projekt. Das ist also der Birkenpark in Lausanne. Das ist da unten, wo die 3 Elfgeschosser weggekommen sind und wir bauen da jetzt einen ganzen Hof für die Wohnungsgenossenschaft Glück auf, also aus 4 Gebäuden, so ein ganzes Areal, was dann in sich praktisch ein völlig neues Gebiet darstellt. Wir haben aber auch, wie gesagt, hatte ich ja schon angedeutet, überall bei uns im Umkreis von 100 Kilometern ganze Siedlung gebaut. Das ist natürlich auch was, wenn man so eine ganze Siedlung baut. Also mit allem, was dazugehört und dann hinterher sieht, die werden angenommen. Die sind voll belegt. Manchmal stellt man fest, na guck, da ist ein Engpass, da hätte man vielleicht dran denken können. Da gibt es jetzt nur unterdessen neue Mülltonnenarten und da sind die Mülltonnenplätze ein bisschen zu klein. Oder die Straße ist vielleicht zu groß, weil man irgendwo eine Forderung hatte, Radwege zu bauen und keiner hat sich um die Anschlüsse gekümmert, die dann außerhalb der Siedlung sind. Also sprich, kommt keiner hin mit dem Rad, sind ringsherum nur Berge und keine Radwege, also fährt dort auch keiner auf den Radwegen. Aber das sind so Sachen, werden über die Jahre sich richten. Da wird man immer eine Lösung finden. Aber für mich ist das Schönste eigentlich, wenn es angenommen wird. Ganz wichtig.
Was machst du jetzt? Also du bist jetzt im Übergabeprozess deines Unternehmens. Hast du schon Aufgaben danach? Gibt es da so Dinge? Weil ich glaube, Aufgabe und du besonders.
Ja, ich werde auf jeden Fall dem Studentenförderverein noch länger zur Verfügung stehen, wenn auch vielleicht
in zweiter Reihe.
In zweiter oder dritter Reihe. Muss man jetzt in meinem Alter noch nicht mehr unbedingt, nur so lange wie es eben noch geht, spiele ich noch mit Volleyball mit den Studenten.
Schwimmst du noch aktiv? Oder?
Nee, da bin ich nur der die Leute reinschubbt. Naja, und mein großes Hobby ist durch die Welt reisen. Also an der Stelle.
Ist das eigentlich so, wenn du durch die Welt reist, guckst du da auch auf Bauprojekte und sagst, Mensch, wir haben den Dieters gebaut? Also ist das auch so ein Punkt?
Ja? Natürlich. Also man muss ja wirklich sagen, der Architekt ist ja nicht nur mit Bau, der ist mit der ganzen Gesellschaft verbunden. Ne? Wir gucken dann auch, wie die Feuerwehr aussieht. Wir waren in Uruguay, da sieht die Feuerwehr gelb aus. Da habe ich das gleiche hergeschickt an die Feuerwehr und die haben sich so gefreut. Gelbes Feuerwehrauto.
Gelbes Feuerwehr, also kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Was ist so, also als Architekt in der Welt, hast du da ein Lieblingsbauprojekt, wo du sagst, wow, da hat der Architekt aber richtig reingehauen. Also das ist eine richtig geile Sache.
Gut, das gibt's, denke ich mal, überall. Das ist ja nur, wie viel Geld steht zur Verfügung, dann kann man schon überall was machen.
Aber hast du so in der Welt so ein
Lieblingsbauwerk,
wo du sagst, da Respekt.
Also, wo ich größte Achtung vor habe, ist natürlich, wenn man nach Japan kommt, Tokio sieht und dann auch diese Verkehrs Einrichtungen da,
die Infrastruktur.
Die Infrastruktur. Für mich beeindruckend war, ich habe das dann noch zu Heike gesagt, ich sage, Heike, wir waren jetzt das erste Mal im Urlaub in der Zukunft. Bisher waren wir
in Tokio?
Ja, in Japan.
Japan.
Da sind wir vermutlich 100 Jahre zurückgefahren, wo wir wieder nach Deutschland gekommen sind. Ja, und bisher war es ja meistens so, wenn man gerade Lateinamerika hat, da fährt man so ein bisschen in die Vergangenheit. Aber die Vergangenheit wird immer kürzer. Also unterdessen ist meine Meinung, dass da viele Länder, von denen man so noch ein bisschen, naja, das ist dritte Welt oder so, das ist nicht mehr. Die sind viel weiter in bestimmten Sachen, natürlich nicht überall. Man kann ja auch nicht so reingucken, wenn man da als Tourist ist, aber nur mit Internet, also da kann ich irgendwo auf der Welt hingehen, da kann ich in jede Gaststätte gehen, da gibt es überall, selbstverständlich haben die Internet und es ist alles frei. In bestimmten Staaten ist alles frei. Ja, und wenn ich dann hierher gehe, es ist mir voriges Jahr passiert, ich glaube, es war Lübeck, da fahre ich mit dem Auto ins Parkhaus und da kommt dann, na hier nur bezahlen in bar, im Automat. Und da steht man dann da, gerade wenn man aus Schweden kommt und da gibt es gar kein Bargeld mehr. Und man kommt dann nach Deutschland und sagt, Mensch, wann hatte ich denn das letzte Mal Bargeld? Ich habe gar keins mehr. Wie komme ich denn jetzt in das Parkhaus rein? Ja, wenn die da irgendwelche Euros wollen und das möglichst passend, weil es, ne, und da steht man dann da und sagt, wir sind wieder zu Hause.
Machen wir zum Schluss noch was Positives. Was würdest du jetzt noch uns allen mitgeben?
Ja, ich würde euch allen wirklich das, was ich vorhin schon zum Eingang gesagt habe, wir werden nicht die wichtigste Stadt, wir dürfen uns auch nicht so wichtig nehmen, aber Gera hat keine schlechte Zukunft vor uns. Wir müssen nur alle gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Wir haben eine Chance und die Chance müssen wir nutzen.
Lieber Heiko, danke, dass du da warst. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.